Herzlich willkommen. Schön, dass Sie reinhören in eine neue Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Heute beleuchten wir ein Thema, das ich ehrlicherweise in seiner Komplexität tatsächlich unterschätzt habe. Transition. Mit Transition bezeichnet man den Übergang von Betroffenen aus der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in die Praxis für sozusagen Erwachsenenmedizin, wenn weiterer Behandlungsbedarf besteht. Ich habe ganz ehrlich gedacht, wo ist denn da das Problem? Tschüss, Pädiaterin, hallo, in Anführungsstrichen normale Praxis. Dr. Jürgen Fleischmann, Pädiater, Psychotherapeut, der im Wesentlichen kinder- und jugendpsychiatrisch arbeitet, und Dr. Daniel Alvarez Fischer, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, haben mir aber im Rahmen unserer Aufnahme im Studio in Köln ganz klar die hiermit verbundenen möglichen Herausforderungen aufgezeigt und dieses facettenreiche Thema diskutiert. Dieser Diskurs ist etwas länger geworden und deshalb haben wir diese Folge in zwei 15-minütige Teile gepackt, von denen Sie jetzt den ersten hören. Los geht's mit der Frage, warum das Thema Transition überhaupt eine Herausforderung darstellt. Wie gesagt, es geht doch scheinbar nur um den Wechsel von der einen in die andere Praxisform. Dazu Dr. Jürgen Fleischmann.
Ja, das ist nicht so einfach, wie das klingt. Die Patienten suchen zwar Weiterbehandler, finden aber selten qualifizierte Ärzte, die weiterbehandeln können. Also insbesondere in unserem Bereich, also ADHS, gibt es noch zu wenige qualifizierte Weiterbehandler, die auch tatsächlich bereit sind, die Patienten zu übernehmen.
Ja, vielleicht kann man sagen, dass sich so die Gruppe der Patienten, die zu mir als Allgemeinpsychiater kommt, sich so in drei Gruppen aufteilen. Und das sind zum einen die Patienten, wo wir die Diagnose eines ADHS erst im Erwachsenenalter stellen, wo die Symptome natürlich in der Kindheit vorgelegen haben, aber die Diagnose nie gestellt wurde. Dann die Patienten, wo die Transition glückt, wo die wirklich vom Kinder- und Jugendbehandler zum Erwachsenenbehandler übergeleitet werden. Und dann eine dritte Gruppe und irgendwie so gefühlsmäßig die größte, wo die Diagnose mal gestellt wurde, aber dann irgendwie entweder nie behandelt wurde oder die Behandlung irgendwann mal abgebrochen ist. Und das Thema Transition ist, finde ich, so wichtig, weil ich glaube, dass das möglicherweise eine Gruppe ist, der man viel Leid ersparen könnte, wenn man sie durchgehend behandeln könnte.
Genau, da kommt jetzt ein Punkt, den wir ansprechen müssen. Ein Großteil der Patienten mit ADHS, die von Kinder- und Jugendärzten oder Kinder- und Jugendpsychiatern behandelt wurden, erreichen gar nicht das Alter in der Behandlung, ab dem sie in die Transition gegeben würden. Das heißt, zwischen 15 und 21 fallen laut einer Studie aus AOK-Daten 70% der diagnostizierten Patienten mit ADHS aus der Behandlung. Okay. Und das ist dann die dritte Gruppe, über die Daniel gesprochen hat, die später irgendwann, weil es Probleme im Leben gibt, dann einen Psychiater aufsuchen und sagen, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich musste weiter behandelt werden.
Es gibt den Fall, wo die Transition geglückt ist. Ich versuche das nochmal zu rekapitulieren. Da haben wir wirklich einen fließenden Übergang aus der pädiatrischen Praxis mit einer ordentlichen Übergabe, darüber werden wir auch noch reden, was es da an Bedarfen gibt, in die Erwachsenenpraxis. Dann haben wir natürlich die Menschen, die gar nicht diagnostiziert sind, die wissen es gar nicht. Da stellt sich auch die Frage des Übergangs natürlich erstmal nicht. Und die anderen, die es wissen, die kommen dann tatsächlich mit irgendwann, aber weil sie ein ganz anderes Problem haben.
Da müssen wir jetzt nochmal gucken, was sind so Abbrüche für die Behandlung, was sind Gründe dafür, aber das sind tatsächlich häufig Patienten, die kommen, die sagen, naja, ich dachte, das brauche ich nicht mehr, oder ich kann auch gar nicht mehr so genau sagen, warum die Behandlung abgebrochen ist. Aber jetzt habe ich Probleme im Studium, bei der Ausbildung und ich komme einfach nicht weiter und ich merke, wenn ich jetzt keine Behandlung wieder aufnehme, dann schaffe ich das nicht. Also dann werde ich scheitern an meinen Aufgaben. Und das sind dann die Patienten eben, die sich vorstellen.
Dann nehmen wir das doch mal auf, den Abbruch. Was ist denn das mit dem Abbruch? Ich meine, wenn man sagt, die sind dann 14, 15, 16 und tauchen dann einfach in der Praxis nicht mehr auf? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Als erstes nehmen die Medikamente nicht mehr. Oft fühlen die sich auch falsch behandelt, nicht gesehen, wehren sich dagegen, dass da Erwachsene kommen und sagen, so und so sollst du dich jetzt bitte ändern, die Art, wie du dich verhältst, gefällt uns nicht und jetzt lassen wir halt einen Arzt behandeln, damit du so wirst, wie wir dich gerne hätten. Mhm. Das heißt also, im Endeffekt wird der Wunsch der Eltern oder Lehrer nach Behandlung bedacht, aber nicht der Wunsch der Kinder oder Jugendlichen.
Jetzt bin ich ja allgemein Psychiater, aber das ist tatsächlich etwas, was ich mich gefragt habe, wenn man Transition einfach beschreibt als Transition vom Kinder- und Jugendbereich in den Erwachsenenbereich, dann glaube ich, ist das nur eine Transition. Aber ich glaube, es gibt noch eine Transition, die innerhalb der Kinder- und Jugendbehandler stattfindet.
Absolut.
Und das ist nämlich die vom Kind zum Jugendlichen.
Vom Kind zum Jugendlichen. Und das wird oft nicht gesehen. Das heißt, Kinderärzte, die heißen ja eigentlich Kinder- und Jugendärzte, sehen sich aber oft nur als die Kinderärzte und behandeln Jugendliche dann wie Kinder. Und das wollen die natürlich nicht. Mhm. Die wollen ernst genommen werden. Die wollen einbezogen werden in das Behandlung, also in die Bestimmung des Behandlungsziels.
Das ist ja ganz klar. Ich habe in einem gewissen Alter der Kinder natürlich die Eltern immer mit an Bord. Ab einem gewissen Alter sind die aber ja durchaus in der Lage, es sind ja eher junge Erwachsene, Jugendliche, selber in die Praxis zu kommen und hier auch natürlich ihre Bedarfe zu artikulieren und Bedarfe, auf die man dann auch Rücksicht nehmen muss. Und das haben Sie ja gerade herausgestellt. Aber kann ich mir jetzt naiv gefragt, wenn dann die Jugendlichen sagen, mit 14, 15, 16, also ich mache das ja jetzt hier nicht nur, damit ich funktioniere und euch gefalle, aber es denen dabei gut geht, könnte ich dann nicht sagen, ja, ist doch okay, dann können die mit ihrer ADHS eben leben, ist doch prima, mehr brauche ich doch gar nicht.
Das sage ich denen ja dann auch.
Okay.
Genau das sage ich denen. Ich sage, wenn du jetzt ausprobieren möchtest, wie du funktionierst im Leben, wie du deine Ziele erreichst, auch ohne Medikamente, dann mach das. Aber, sage ich, ich würde dich gerne in größeren Abständen sehen, dass wir besprechen können, ob es dir auch gelingt. Mhm. Und wenn es nicht gelingt, können wir überlegen, was können wir tun, damit du deine Ziele besser erreichst.
Okay.
Also das ist ein Ernstnehmen und nicht ein von oben herab behandeln.
Und es zeigt, wie wichtig das ist eigentlich mit den Patienten, und das hört ja mit der Transition nicht auf, immer im Kontakt zu bleiben, einfach wirklich zu gucken, was sind eigentlich die Belange. Also wir sind ja Behandler der Patienten, es geht ja um die Bedarfe der Patienten.
Ist die Behandlung im Erwachsenenalter beim ADHS eigentlich wirklich so notwendig? Eben haben Sie ja den Fall geschildert, jemand kommt aktiv zu Ihnen, dann ist es ja ganz klar, aber...
Ich glaube, was so schon gegenwärtiger Konsens ist, es gibt kein Late-Onset-ADHS. Und also kein Auftreten erst im Erwachsenenalter. Und die SM5-Kriterien sprechen von einem Symptombeginn vor dem 12. Lebensjahr. Und dann gibt es ungefähr so ein Drittel der Patienten, Patientinnen, wo die Symptomatik eben sich so abschwächt, dass sie nicht mehr behandlungsbedürftig ist. Und eben bei zwei Dritteln bleibt eine Behandlungsbedürftigkeit bestehen.
Okay. Die sind dann in Anführungsstrichen, gesund ist der falsche Begriff, weil sie ja nicht krank sind, aber symptomfrei.
Das eine Drittel.
Ja. Das eine Drittel.
Wobei man bedenken muss, dass ADHS ja einen das ganze Leben über begleitet. Das heißt also, man kann symptomfrei sein, nicht mehr behandlungsbedürftig sein, und dann ändert sich was im Leben. Es kommt eine Beziehungskrise, es kommt zu einem Mobbing am Arbeitsplatz, es kommt zu irgendwelchen anderen Veränderungen und plötzlich besteht wieder eine Behandlungsbedürftigkeit. Mhm. Das heißt also, wir sprechen ja von einer dimensionalen Störung, und die Stärke der Ausprägung unterscheidet sich auch bei einem und demselben Patienten durchaus immer wieder. Je nach Lebenssituation. Es kann also sein, ein Patient ist mit 20 nicht mehr behandlungsbedürftig und kommt mit 35 und sagt, jetzt muss was passieren, meine ADHS-Symptome sind wieder so stark, dass ich nicht zurechtkomme.
Okay. Ja? Daniel Alvarez, guck, Sie können das jetzt nicht sehen beim Zuhören. Wir sitzen hier in einem großen Studio gemeinsam. Das ist keine auf Distanz aufgenommene Folge. Und deshalb habe ich die Chance, unsere Protagonisten anzuschauen, während wir hier sprechen. Und Dr. Alvarez hat so ein bisschen, ich weiß noch nicht, ob es eine hundertprozentige Zustimmung war, wie ich es lesen sollte.
Ja, natürlich ist ADHS eine dimensionale Erkrankung, wie alle Eigenschaften von Menschen dimensional sind. Also ich erkläre es meinem Patienten immer so, wenn man alle in einer Reihe aufstellt mit einem bestimmten Charakteristikum, dann wird man niemanden finden, den man davon nicht links oder nicht rechts aufstellen könnte. Das heißt, es ist ja nicht so, dass es eine Konzentrationsfähigkeit gibt, dann gibt es eine Lücke und dann kommen ADHS-Patienten, sondern das ist ein fließender Übergang. Insofern ist es eine dimensionale Störung, ja. Gleichzeitig treffen wir als Behandler natürlich immer eine kategoriale Entscheidung, nämlich wir sagen, jemand ist behandlungsbedürftig oder ist nicht behandlungsbedürftig. Das ist, da gibt's keinen dimensionalen Übergang. Aber was ich schon berechtigt finde, und da stimme ich Jürgen dann doch zu, also so eine Fixierung auf Skalen ist sicherlich zu reduktionistisch und wird auch einem Menschen nicht gerecht. Und auch insbesondere mit Hinblick auf die Entwicklung von Komorbiditäten kommt es eben schon darauf an, dass ADHS behandelt ist. Dann ist ja immer noch einfach die Frage der Lebensqualität entscheidend. Und viele Studien kranken schon auch daran, dass man sich weniger, also dass man sich nur auf Skalen fokussiert. Und tatsächlich Lebensqualität kann man ja auch messen in einem gewissen Umfang, aber häufig hinten runterfällt, ja.
Aber da widersprechen Sie ja beide sich dann ja doch nicht am Ende, sondern es ist, das Leben ist das Leben, bringt immer unterschiedliche Herausforderungen mit. Und wenn ich das Gefühl habe, sie nicht mehr copen, nicht mehr gut damit umgehen zu können, ist es sinnhaft, sich Unterstützung zu suchen. Jetzt haben wir diese Transition besprochen, haben gesagt, okay, es gibt da diese Herausforderungen sowieso bei den in der Pubertät, nennen wir es beim Namen, diese Zeit zwischen 13 und 18, diese besonders herausfordernde Zeit.
Furchtbare Zeit.
Ja. Gibt es denn eigentlich so einen Fahrplan, wo man sagen würde, wo jetzt der Kinder- und Jugendarzt sagt in der pädiatrischen Praxis, so, morgen machen wir die Transition. Also es ist ja jetzt man würde ja jetzt formal sagen, das 18. Lebensjahr oder so, weil genau. Dann ist man ja formal erwachsen. Wie gehe ich denn damit um in der Praxis?
Die Transition als Übergabe erfolgt natürlich zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Die Vorbereitung auf die Transition, die beginnt eigentlich ab dem ersten Tag der Behandlung.
Okay.
Weil die Vorbereitung auf die Transition ist ja die Hilfe bei der Verselbstständigung der Patienten. Die Erkenntnis bei den Patienten, wenn ich krank bin, kann ich auch selbst etwas tun, dass es mir besser geht.
Und ich Selbstwirksamkeit auch, ist ein ganz wichtiger.
Ich kann mir auch Gehör verschaffen. Mhm. Das heißt also, man sollte eigentlich schon bei den Grundschulkindern beginnen und die ernst nehmen und mit ihnen sprechen, was möchtest du denn, was jetzt besser wird? Auch vor dem Hintergrund, dass die Medikamente, die wir bei ADHS geben, ja nichts an den Symptomen ändern. Die Medikamente geben eine Möglichkeit, sich willentlich zu steuern, aber sie können den Willen ja nicht beeinflussen. Mhm. Das heißt, wenn wir ein Ziel haben, zum Beispiel das Kind soll sich in der Schule besser konzentrieren können, besser lernen, dann bedeutet das nicht, dass wenn wir das Medikament geben, das Kind das auch macht, sondern wir müssen das Kind mit ins Boot nehmen und sagen, so, was möchtest du denn? Und dann kommt vielleicht als erstes, ich möchte zum Geburtstag eingeladen werden, ich werde nie eingeladen. Dann sagt man, okay, wunderbar, das nehmen wir uns mal vor. Ja, und dann kann man ja sagen, da wirst du sehen. Ich denke, du wirst auch lernen und wenn du es beobachtest, wirst du feststellen, du wirst beim blöden und langweiligen Lehrer dich besser konzentrieren können, wenn du das willst. Ja, und wenn du Quatsch machen willst, machst du halt besser Quatsch mit den Medikamenten oder wenn du träumen willst, kannst du besser träumen, kannst du ja mal ausprobieren. Mhm. Ja, also dass man schon die Grundschüler ganz ernst nimmt und dann auch beim nächsten Mal anspricht und sagt, und wie verhalten sich die anderen dir gegenüber und bist du schon eingeladen worden? Überraschenderweise, wenn die Medikation so von den Kindern eingesetzt wird, wie wir das wollen, dann werden die auch in den sozialen Gruppen akzeptiert und dann werden sie halt auch zu Geburtstagen eingeladen. Und auch dann hat man sie wieder bei der Stange, dann machen sie mit.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst. Also auch das sage ich, und es gilt ja für alle Indikationen, gilt ja nicht nur für ADHS und für alle Psychopharmaka. Psychopharmaka lösen weder Probleme, noch machen sie einen anderen Menschen. Also die machen nicht David aus Daniel, und Jochen aus Jürgen, man bleibt schon, wer man ist. Und wenn das nicht so wäre, dann würde ich die Medikamente nicht verschreiben.
Eine klare Aussage von Daniel Alvarez, die Jürgen Fleischmann bei unserer Aufnahme sehr deutlich bestätigte. Und damit sind wir am Ende des ersten Teils unserer zwei Teile zum Thema Transition. Im nächsten Teil schauen wir auf die Möglichkeiten und Herausforderungen, wenn die Betroffenen dann ins Teenageralter kommen. beziehungsweise welche Herausforderungen sich auf Seiten der Praxis der erwachsenen MedizinerInnen ergeben. Bis dahin, vielen Dank für Ihr Ohr.